Der Franke hat mich im April hat er mich angerufen in Brasilien und mich gefragt, ob ich ein Seminar geben möchte während der Eckstein-Konferenz. Und das war für mich schon eine Überraschung. Und meine Antwort war eigentlich gewesen, dass ich da eigentlich so ein bisschen mit überfordert bin. Ein Seminar zu geben hier in der Eckstein-Konferenz. Aber Frank meinte, Gerhard, du bist so lange da in Brasilien unterwegs und du bist unser Missionar. Gerhard, versuch doch mal ein Seminar zu geben und hat mir auch das Thema vorgegeben, Leben eines Missionars. Darüber möchte ich dann heute ein wenig sprechen. Ich habe euch 12 Punkte mitgebracht. Für alle, die mitschreiben wollen, möchte ich euch das dann auch geben. Mein erster Punkt ist, Mission kommt aus dem Herzen Gottes. Das ist der erste Punkt. Mein zweiter Punkt ist, der Ruf Gottes ist immer individuell. Der dritte Punkt, Menschen reagieren unterschiedlich auf den Ruf Gottes. Dann die Antwort in Punkt 6, warum reagieren Menschen unterschiedlich? Punkt 5, der Preis der Berufung. Auch das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt. Dann habe ich praktische Dinge mit reingenommen aus meiner Erfahrung. Punkt 6, die Stunde des Abschieds. Punkt 7, Umgang mit Enttäuschungen. Da denke ich an die Worte aus der Predigt gestern Abend, Elefantengemeinde und Kaninchengemeinde. Schnell unterwegs sein oder langsam unterwegs sein und auf dieser Reise kann man eben auch Enttäuschungen erleben. Darüber möchte ich dann auch sprechen. Dann sprechen wir im Punkt 8 über den Segen einer sendenden Gemeinde. Dann sprechen wir über die Frustration, die immer nur subjektiv sind. Dann sprechen wir über das Gesetz von Saat und Ernte. Und dann im Finale möchte ich euch dann auch sagen, es gibt keinen Grund, vorzeitig aufzuhören. So, das sind jetzt Punkte, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und ich gehe jetzt einfach mal im Schnellverfahren. War zu schnell?
Ja, dann ist
es. Alles klar. Also ich übe mich da drin, langsam zu sprechen. Dann möchte ich um Geduld bitten für all die hier sitzen, dass da immer so Verzögerungen reinkommen, ne, beim langsam Sprechen. Die Punkte nochmal wiederholen?
Also, oder
die werden jetzt wiederholt, wenn du sie erwähnst.
Genau.
Vielleicht die Überschrift einfach nochmal vor.
Ja, genau.
Also das Thema für heute Nachmittag, Leben eines Missionars. Ich gebe euch jetzt zunächst einmal ein paar persönliche Informationen aus meinem Leben. Seit frühester Jugend an, also eigentlich schon als Teenager, war ich fasziniert von Mission. Wenn Missionare zu uns damals in einer kleinen Gemeinde, die auch überaltert gewesen ist. Aber wenn da Missionare kamen, um ihre Berichte zu geben, dann war ich eigentlich immer der Erste, der da war. Weil dieses Thema Mission hat mich fasziniert. Damals gaben die Missionare ihre Berichte noch mit Dias oder mit einem Super 8-Film. Alles in schlechter Qualität, was aber meinem Interesse keinen Schaden zufügte. Was ich mir aber nicht vorstellen konnte in der damaligen Zeit als kleiner Teenager, obwohl ich so fasziniert war von Mission, ich konnte mir nie vorstellen, selbst in die Mission zu gehen oder geschweige denn zu predigen. Gründe, nicht Missionar zu werden, gab es in meinem Leben genug. Da war zunächst einmal die Schulbildung. Auch hatte ich große Probleme, auf Menschen zuzugehen, geschweige denn, sie anzusprechen. Und wir haben das heute Morgen auch in der Predigt gehört, dass auch junge Leute hier aus der Arche, so Straßeneinsätze mache. Das haben wir früher auch gemacht. Straßeneinsätze waren für mich immer sehr herausfordernd gewesen. Und im Nachhinein waren sie für mich auch traumatisierend gewesen. Weil ich habe da wirklich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Und es fiel mir immer schwer, Menschen anzusprechen, auf Menschen zuzugehen und Menschen etwas von meinem Glauben zu erzählen. Nicht, dass ich das nicht hätte tun können, aber von meinem Natural fiel mir das sehr schwer, auf Menschen zuzugehen, sie anzusprechen. Das hat auch etwas mit diesem großen Thema Ablehnung zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch in eurem Leben. Auf jeden Fall, das war ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich war immer dabei gewesen, ich war interessiert gewesen. Aber wenn es darum ging, selber aktiv zu werden, dann war ich doch sehr reserviert. Wir kommen jetzt zu meinem ersten Punkt. Wir müssen verstehen, Mission ist der Auftrag Gottes. Und ich lese euch dazu einen Vers aus Johannes 17, den 18. Vers. Da heißt es: Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Also hier haben wir eigentlich den Auftrag Gottes für seine Kinder. Es ist der Auftrag an die Gemeinde, an seine Kinder hinauszugehen in die Welt. Gott hat sich das nie vorgenommen, obwohl er es könnte. Er hat es sich nie vorgenommen, seine Gemeinde durch Engel zu bauen oder Engel vom Himmel zu schicken und die dann missionarisch unterwegs sind und zu missionieren. Nein, Gott hat so viel Vertrauen in seine Kinder hinein investiert und ihnen diesen Auftrag, alle Aufträge gegeben: Geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist unser Auftrag. Und nun liegt es an uns, diesen Auftrag anzunehmen oder zu sagen: Warte noch, oder ein anderer, darüber sprechen wir uns aber noch. Welt ist hier in diesem Vers, im Johannes 17, global gemeint. In der Apostelgeschichte wird es dann noch konkretisiert. Ihr kennt die Verse: Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Welt. Aber als ich über dieses Thema nachgedacht habe, da habe ich mich schon gefragt, warum macht Gott sich das so kompliziert? Warum sendet er einen Mann, der hier in Deutschland geboren ist, der hier in dieser Kultur lebt, der sich hier ein Leben aufgebaut hat? Warum ruft Gott so einen Mann jetzt aus seinem Land heraus und schickt ihn in ein anderes Land? Und Brasilianer wiederum, die ruft Gott und holt sie aus ihrer Kultur raus und schickt sie nach Deutschland. Warum macht Gott das? Ich glaube, Gott macht das, weil sein Ruf an seine Kinder ganz speziell ist und individuell ist. Und es muss auch dieses Wort in Erfüllung gehen: Geht hinaus in alle Welt. Wenn jeder sein Missionsfeld nur in Samaria oder in Jerusalem sehen würde, dann würden wir dem Worte aus der Heiligen Schrift nicht gerecht zu werden. Gottes Ruf ist am Ende persönlich. Und so war das auch bei mir gewesen. Und Frank hat mich gebeten, immer auch wieder so ein paar persönliche Erlebnisse mit reinzunehmen, was ich dann auch tun möchte. Ich habe mich in den 80er Jahren, also im letzten Jahrtausend, habe ich mich ausbilden lassen auf einer Bibelschule. Und während der Zeit meiner Ausbildung, da habe ich Gott gefragt: Gott, was ist eigentlich dein Weg mit meinem Leben? Es war mir klar, Gerhard, geh auf die Bibelschule, lass dich ausbilden. Aber in mir war dann die Frage, Gott, Deutschland, Pastor einer Gemeinde werden oder Mission, was ist dein Plan? Und ich habe in dieser Zeit sehr viel gebetet, ich habe Gott gesucht und habe gefragt, Gott, was ist dein Wille? Und in meinem Leben war das so, das muss nicht bei jedem dann so sein, aber während eines Morgens, als ich im Gebet war, da sah ich vor meinem inneren Auge eine Landkarte. Ich sah sie deutlich vor mir und ich sah dieses riesige Land Brasilien. So, und während dieser Zeit fragte ich Gott dann auch, Gott, ist das das Land, wo ich hingehen soll? Und dann hörte ich in mir, und Kinder Gottes wissen, wovon ich rede, wenn sie einen inneren Impuls haben, wenn die Stimme des Heiligen Geistes zu ihnen redet. Ich spürte auf einmal in meinem Herzen, Gott redet zu mir und sagte, Gerhard, da sollst du hin. Meine erste Reaktion war gewesen, Gott, die Welt ist so groß. Die Welt ist so groß, warum Brasilien? Na, ich hatte viel von Brasilien gelesen, viel von Brasilien gehört. Und ich hatte vor diesem Land Respekt gehabt, eben aus diesem Grunde, weil es in diesem Land viel, viel, viel Okkultismus gibt. Viel Spiritismus gibt. Dunkle Magie gibt es da. Ihr kennt das wahrscheinlich, habt das irgendwo gelesen. Und ich hatte davor Respekt gehabt. Und ich habe gesagt, Gott, schick mich in ein Land, wo es leichter ist zu evangelisieren. Schick mich in ein Land, wo die Menschen sich schnell bekehren. Und das Erste, was ich auf dem Schirm hatte, war Afrika. Das war das Erste, was ich so auf dem Schirm hatte. Aber Gott sagte zu mir, nein, Gerhard, geh nach Brasilien. Das war zunächst einmal für mich sehr herausfordernd und ich musste mich an diesen Gedanken, nach Brasilien zu gehen, auch gewöhnen. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Ich musste mich darauf vorbereiten, was das für mich bedeutet. Aber über diesen Punkt spreche ich nachher noch. Warum ist die Mission für Gott so wichtig? Sei es in Jerusalem, Samaria oder bis ans Ende der Welt. Warum ist Gott Mission so wichtig? Noch einmal der Vers aus Lukas 14, Vers 23. Da gibt uns die Bibel selbst eine Antwort. Gott ist der Mission so wichtig, damit sein Haus voll wird. Das ist eigentlich das Finale. Gott möchte, dass wir missionieren, damit sein Haus voll wird. So, hier möchte ich einhaken und versuchen, auch einmal diesen Bogen zu spannen. Ich bin fest davon überzeugt, dass am Ende und im Finale immer der Wille Gottes geschieht. Glaubt ihr das? Am Ende wird immer der Wille Gottes stehen. Auch dieses Wort, damit mein Haus voll wird, würde in Erfüllung gehen, auch wenn Gott keinen auf dieser Welt finden würde, der da geht. Denn die Bibel lehrt uns, wenn wir nicht wollen, aus welchem Grund auch immer, dann würden am Ende sogar die Steine predigen. Und da nimmt Gott uns in die Pflicht und er sagt, ich gebe euch diesen Auftrag, ich vertraue euch etwas an, eine Botschaft, die über Tod und Leben entscheidet, ich gebe euch Vollmacht, in meinem Namen hinauszugehen, ich gebe euch die Verheißung, ich werde mit euch sein, ich begleite euch auf diese Reise der Mission und ich werde euch nicht verlassen. Aber er sagt auch im gleichen Atemzug, wenn ich denn keine finden sollte, mein Auftrag, den ich euch gegeben habe, nämlich dass das Haus voll wird, der würde am Ende auch realisiert werden, wenn ihr nicht mitarbeitet. Versteht ihr diesen Gedanken? Na, und das ist wichtig. Also, was ich damit sagen möchte, wenn das Haus nachher voll wird, was ja das Finale ist, dann liegt es nicht daran, weil wir so gut evangelisiert haben, na, weil wir so fleißig gewesen sind, sondern das liegt daran, weil es schon immer der Wille Gottes war. Na, nur Gott hat uns gerufen und uns gebraucht, damit sein Wille geschehen tut. So, das ist der Gedanke. Wie lange ist der Missionsauftrag für die Gemeinde Christi gültig? Für Jerusalem können wir sagen, was Jesus selbst einmal sagt, Johannes 9, Vers 4, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Jede Gemeinde sollte bis zum Ende eine Missionsgemeinde sein. Und jeder Christ sollte bis ans Ende seines Lebens ein Licht in dieser Welt sein. Also der Missionsauftrag, den Gott uns gegeben hat, in Jerusalem, in unserer Nachbarschaft, unter unseren Arbeitskollegen, an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat, ist ein Auftrag, der gilt bis zu unserem Tod. Für eine Lokalgemeinde und auch für unser ganz persönliches Leben. Für den Dienst in Samaria oder bis ans Ende der Erde, da können wir von Paulus und seinen Missionsreisen lernen. Paulus ist zeitlich immer begrenzt an einem Platz gewesen. Aber auch das lehrt uns die Geschichte. Wir haben davon gehört, es gab auch Langzeitmissionare, David Livingstone. Er betrat 1841 afrikanischen Boden und war 32 Jahre in Afrika unterwegs. Mein zweiter Punkt ist, am Anfang steht immer der ganz persönliche Ruf Gottes. Ich bin gerne bereit, wenn zwischendurch Fragen sind oder ein Gedanke auch vertieft werden sollte, für Fragen zwischendurch. Ihr könnt euch gerne melden und sagen, wenn ihr Fragen habt, ich bin gerne bereit, soweit ich auch da Begabung für habe, das zu beantworten. Also zum zweiten Punkt. Am Anfang steht immer der persönliche Beruf. Um Mission in Samaria oder bis ans Ende der Erde zu tun, sollten Männer und Frauen wissen, sie haben diesen ganz persönlichen Ruf gehört. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Und das ist auch das, was ein Missionar durch die Zeit seines Dienstes trägt. Er wird getragen durch dieses Wissen im Herzen, dass ich hier an diesem Platz stehe, es ist dein Wille. Du hast mich gerufen. Du hast mir einen Auftrag gegeben. Wenn man das nicht weiß und geht raus aus Idealismus oder aus anderen Motiven, weil man sozial sich engagieren möchte, dann wird man schnell merken, man kommt an seine Grenzen. Und man hat auch dann dieses Fundament nicht, das in seinem Herzen widerspiegelt, hinter mir steht der Ruf Gottes. Und dieser Ruf Gottes ist unumstößlich. Denn die Bibel lehrt uns, dass wenn Gott Menschen ruft, sie zweifeln können, sie in Anfechtung fallen können, aber von der Seite Gottes her ist dieser Ruf unwiderruflich. Denn Gottes Berufung werden ihn nicht gereuen. Und das gibt Sicherheit. Das gibt Halt. Informationen, die wir hier aus diesem Vers bekommen. Ich lese exemplarisch für diesen Punkt, eine Berufung muss persönlich sein, aus Jona 1, die Verse 1 und 2. Da heißt es, und das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amittais, mache dich auf und gehe nach Ninive. Wir bekommen hier Informationen, Das erste habe ich schon gesagt, die Berufung, sie muss persönlich sein. Gott sprach zu Jona. Ich glaube, in diesem Punkt, da sollte sich, wie gesagt, jeder sicher sein, dass das auch so ist. Es ist ein persönlicher Ruf, den Gott gibt. Und mit diesem Ruf war auch der Auftrag für Jona definiert worden. Gehe hin nach Ninive. Es gibt aber auch Berichte von Missionaren, auch das möchte ich hier erwähnen, die nicht konkret in ein Land gingen, weil sie einen Auftrag hatten, sondern sie ließen sich senden, weil ihre Qualifikationen gefragt wurden und sie erkannten erst im Missionsfeld ihre Berufung. Bei mir war das eben so wie bei Jona. Ich hörte den Ruf Gottes und ich sah vor meinem Auge in einer Vision oder in einem Bild oder wie man das auch immer sagen möchte, ich sah diese Landkarte und ich wusste in meinem Herzen, Gerhard, da gehst du hin. Aber vom Wissen, da gehst du hin, bis hin zum Gehen, ist das ein langer Weg. Und darüber möchte ich mit euch nachher auch noch ein wenig diskutieren. Mein dritter Punkt ist, Menschen reagieren unterschiedlich auf ihre Berufung. Jona, den hatten wir schon gehabt. Da heißt es, Jona, er empfing die Berufung, Gott sprach zu ihm und wollte ihn nach Ninive schicken. Wie reagierte Jona? Jona aber machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte nicht nach Tarsis und kam nach Jaffo. Jaffo, das ist heute ein Teil von Tel Aviv. Warum floh er? Auch das ist mal wichtig, darüber nachzudenken. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Warum floh er vor dem Angesicht Gottes? Warum ist er weggelaufen vor der Berufung, vor dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte? Ganz einfach, er hatte keine Lust. Er wollte nicht zusehen, wie Gott sich erbarmt. Das ist der Punkt. Jonas 4, Vers 2, da heißt es, ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch im Lande war. Darum wollte auch ich zunächst nach Tarsis fliehen. Und jetzt pass auf, denn ich weiß, du bist gnädig. Ich weiß, du bist barmherzig. Ich weiß, du bist langmütig und voller Güte. Bist du und du lässt dich des Übels gereuen. Was wir hier in diesem einen Vers sehen, Jona hatte eine gute Erkenntnis über Gott. Da heißt es, ich weiß, du bist gnädig. Zweitens, ich weiß, du bist barmherzig. Drittens, ich weiß, du lässt dich des Übels gereuen. Als ich das so gelesen habe, habe ich mir selber gesagt, Gerhard, wenn du das mal so hättest, ne? Wenn du mal diese Erkenntnis so tief in deinem Herzen hättest, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig und Gott lässt sich des Übels gereuen. Wenn wir das wirklich mal in unser Herz hineinfallen lassen würden, wovon Jona überzeugt war, dann würden wir ganz ruhig leben können. Ist das so?
Darf ich was sagen? Ja. Jona wollte nicht gehen, weil Ninive, das waren ja seine Feinde. Ja? Und er hat seinen Feinden die Gnade Gottes nicht gegönnt.
Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu. Er wollte nicht mit ansehen, wie Gott sich über Menschen erbarmt, ne, sie mit in seinen Plan hineinnimmt, die menschlich gesehen seine Feinde waren. Ja. Ne, aber wir müssen auch lernen, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit ist anders als die der Menschen. Ne, und Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes. Und deswegen nimmt er Menschen und sendet sie auch dorthin, wo im Grunde genommen ihre Feinde sind. Ne, weil es der Wille Gottes ist, den Menschen zu dienen, den Menschen zu helfen. Aber ich habe gedacht, wenn wir mal solche Erkenntnis hätten, ich weiß, du bist gnädig, ich weiß, du bist barmherzig, und ich weiß, du lässt dich des Übels gereuen. Wie oft habe ich auch in meinem Dienst, in meinem Missionsdienst, ganz anders gedacht. Da habe ich gedacht, Herr, wenn du da mit Menschen zu tun hast, die sich nichts sagen lassen wollen, die rebellieren, da kamen ja auch mal solche Gedanken wie Jona, warum, ne? Verständlich, ne? Warum? Aber wir müssen es lernen, Gedanken Gottes zu denken. Wir müssen es lernen, uns mit dem Worte Gottes zu füllen, sodass hinter unserem Auftrag nicht wir im Vordergrund stehen, sondern das, was Gott eigentlich durch uns tun möchte. So, auch hatte Jona Respekt vor Gott gehabt. Hört mal, was er sagt in Vers 9. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Umso erstaunlicher, bei allem theologischen Wissen, was er hatte, bei aller Gottesfurcht, die Jona hatte, umso erstaunlicher ist seine Reaktion gewesen, dass er vor dem Angesicht Gottes floh. Ich möchte hier mal was sagen, aber ich bitte euch, das nicht falsch zu verstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Theologie sehr, sehr wichtig ist. Gesunde Unterweisung, Belehrung ist sehr wichtig. Und wir sollten uns bemühen, in der Erkenntnis des Wortes Gottes zu wachsen. Was wir hier aber sehen, der Jona hatte das alles gehabt. Er hatte Erkenntnis gehabt, er hatte Gottesfurcht gehabt, aber was ihm fehlte, war Gehorsam. Und ich denke, das sollten wir nie außer Acht lassen. Bei aller Erkenntnis, die wir haben, auch über das Wort Gottes, wenn sich unsere Erkenntnis nicht mit dem Gehorsam verbindet, dann haben wir am Ende auch keinen Nutzen davon. Versteht ihr diesen Gedanken?
Ja.
Wir können alle Erkenntnisse dieser Welt haben.
Aber ohne Liebe, das ist es.
Ich würde jetzt sagen, ohne Gehorsam.
Aber Gehorsam kommt ja auch
nicht. Ohne Gehorsam gegenüber seinem Worte wird uns das nicht helfen. Und das lerne ich hier bei Jona. Jona war ein Mann, der theologisch korrekt war, der gute Erkenntnis über Gott hatte. Er war gottesfürchtig, aber was ihm fehlte, war tatsächlich Gehorsam. Kann sein, dass Gott einen besonderen Weg mit Jona hatte. Vielleicht musste Jona in der Tiefsee, im Bauche eines Fisches, zwischen Seetank und all den anderen Dingen, die verdaut wurden, lernen, dass die Barmherzigkeit, die Langmütigkeit Gottes anders ist als Menschen. Auch das ist ein Punkt, den wir immer wieder beleuchten müssen. Gott kommt mit all seinen Menschen, all seinen Erwählten, mit all seinen Berufenen, kommt er ans Ziel. Es ist so, er kommt ans Ziel. Aber wir können durch unsere eigenen Entscheidungen, die wir treffen, durch Umwege geführt werden. Das war so in meinem Leben. Ich habe das mal in einem Hauskreis hier bei euch erzählt. Die Reaktion, die ich da spürte, die war, auf der einen Seite habe ich gemerkt, sie fanden das sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, na, so richtig glauben wollen wir das nicht. Na, aber ich möchte euch mal erzählen, wie es bei mir war. Ich empfing die Berufung von Gott. Ich wusste in meinem Herzen, das ist der Weg. Und ich glaubte ihm. Und ich vertraute ihm. Und während der Zeit meiner Bibelschule kam ein Missionar aus Brasilien und gab mir eine Einladung. Und sagte, Gerhard, wenn du dann hier fertig bist, dann komm zu uns nach Brasilien und hilf uns. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, diese Einladung zu bekommen. Ich war fertig mit der Ausbildung und habe dann meine Koffer gepackt, mir ein Ticket gekauft und dann bin ich rüber nach Südamerika. Das hört sich alles sehr gut an, aber ich hatte einen Ruf, das wusste ich. Ich hatte eine Einladung gehabt, aber es war der falsche Zeitpunkt. Auch das ist wichtig, das einmal zu berücksichtigen. Ich hatte den Ruf, ich hatte eine Einladung, aber es war der falsche Zeitpunkt. Ich hatte keine Missionsgesellschaft hinter mir, ich hatte keine Gemeinde, die mich versorgen würde. Über diesen Punkt spreche ich nachher auch noch ausführlich. Ich bin damals gegangen, wie man das so sagt, im Glauben und im Vertrauen. Gott wird mich versorgen. So bin ich gegangen und ich habe es aufrichtig gemeint. Aufrichtig gemeint. Und ich kam in Brasilien an und erlebte in diesem Land gute Sachen, die mich ermutigt haben. Aber ich habe auch Dinge gesehen, mit denen ich nicht so richtig fertig geworden bin. Ich sollte bleiben ein Jahr. Ich spreche jetzt aus meinem Leben, ja? Ich sollte bleiben ein Jahr. Das war so abgesprochen gewesen. Und weil ich kein Geld mehr hatte, ich kann mich noch erinnern, ein Lehrer von der Bibelschule, der gab mir damals 50 D-Mark aus Mitleid und sagte, Gerhard, ich gebe dir auch noch ein bisschen Geld mit. Na, und ich bin dann gegangen. Und nach 5 Wochen war mein ganzes Geld weg. Und ich hatte keine Arbeitserlaubnis gehabt, ich hatte keine Papiere gehabt. Und nach 5 Wochen bin ich zurückgefahren nach Deutschland. Der Ruf war richtig, die Einladung war da, aber es war der falsche Zeitpunkt. Und jetzt passierte Folgendes, ich sitze im Flieger in Richtung Deutschland und da hört ich dir wieder diese Stimme, Gerhard, kann das sein, dass du in die falsche Richtung fliegst? Das war nur so ein leises Reden in meinem Herzen. Und ich wusste in meinem Herzen, Brasilien ist das Land. Es ist das Land. Und was macht der Gerhard? Er landet in Frankfurt, geht ins Reisebüro, kauft sich ein Ticket und fliegt zurück nach Brasilien.
Klingt ja wie die Auswanderer.
Ja, das. Ja. Die Sache war, ich möchte das zusammenfassen. Ich bin das zweite Mal zurückgeflogen. Da hörte ich das gleiche in meinem Herzen. Bin dann wieder zurückgeflogen nach Brasilien. Das habe ich 3-mal gemacht. 3-mal. Als ich das 3. Mal zurückgeflogen bin nach Deutschland, da passierte etwas. Ich hörte nichts mehr in meinem Herzen. Es war Totenstille. Kein Reden mehr, kein Mahnen mehr. Nichts mehr da. Ich habe daraus gelernt. Ich war dann in Deutschland und habe dann für viele Jahre wieder in meinem Beruf gearbeitet. Als Maler und Lackierer. Habe dort mein Geld verdient. Und viele Jahre später, da hat Gott Brüder und eine Gemeinde in mein Leben geschickt, unter anderem auch die Arche. Und dieser Gedanke kam wieder hoch. Berufung. Berufung Gottes in deinem Leben. Die Brüder haben das gesehen in der Gemeinde, haben mich gefördert und haben mich ordiniert. Und nach langen Jahren des Wartens wurde ich dann 1994 von der Arche als Missionar ausgesandt nach Südamerika.
Als du diese 3-mal hin und her geflogen bist, hast du in der Zeit nie mit irgendwelchen Eltern, Freunde, Bekannte, Geschwister darüber geredet und diskutiert? Oder hast du immer alles mit dir alleine gemacht?
Da müsste ich jetzt was vorwegnehmen, was ich nachher eigentlich sagen wollte. Okay. Ich wollte jetzt nur erstmal bei diesem Punkt abarbeiten. Das andere werde ich euch nachher auch noch erzählen, warum das bei mir so war. Ich habe in der Tat mich immer mit Gott beraten. Der Rat von Menschen, den habe ich damals wirklich nicht gesucht. Warum habe ich ihn nicht gesucht? Weil ich in meinem Herzen wusste, dass sie sagen würden, Gerhard, so geht das nicht. So geht das nicht. Aber ich wollte unbedingt auch nach Brasilien. Aber ich merkte, es hat nicht funktioniert. Lass mich nachher darüber im Einzelnen sprechen. 1994 wurde ich von der Arche ausgesandt nach Brasilien. Offiziell als Missionar der Arche, damals in Kooperation mit einer anderen Gesellschaft, nach Brasilien. Ich kam dort in Brasilien an. Was soll ich euch sagen? Es hat sich in Brasilien in den Jahren nichts geändert. Die Menschen waren die gleichen gewesen. Die Kultur war die gleiche gewesen. Es waren immer noch Dinge, die mir nicht gefallen haben und an denen ich mich nur schwer gewöhnen konnte. Aber was ist in den Jahren passiert? Gott hat mein Herz verändert. Versteht ihr? Gott hat in meinem Herzen gewirkt und hat gesagt, Gerhard, du sollst nicht schneller sein als ich. Der Ruf war da. Der Ruf war da. Aber ich wollte schneller sein als Gott. Ich wollte voranlaufen und haben gesagt, Gott wird schon hinterherkommen. Wenn er mich gesandt hat, er wird schon segnen und er wird schon helfen. So, und so bin ich gegangen. Und ich habe gemerkt, also schneller sein als Gott, das bringt nichts. Da fallen wir auf die Nase. Da fallen wir auf die Nase. Aber wir sollen auch nicht langsamer sein als Gott. Und es ist immer diese Spannung. Gott, wann ist jetzt die richtige Zeit? Und da ist es in der Tat wichtig, sich dann auch mit Menschen zu beraten. Also Jona, er musste lernen in der Tiefsee. Ich musste lernen in 10.000 Meter Höhe. So sind die Wege Gottes unterschiedlich. Aber am Ende bleibt es wahr, die Berufungen Gottes lassen ihm nicht gereuen. Er steht zu seinen Berufungen. Jesaja war wieder ein ganz anderer Mann. Seine Berufung war komplett anders als die von Jona. Da lesen wir in Jesaja 6, Vers 1. Ich sah den Herrn auf einem Thron sitzen und sein Saum erfüllte den Tempel. Das ließ sich, als hätte Jesaja einen Traum oder eine Vision, was wohl auch hier so sein könnte. Aber Jesaja war dennoch hellwach, denn hört mal, was er weiter sagt. Ich habe den König, den Herrn Zebaoth, mit meinen eigenen Augen gesehen. Also daraus schließt sich zum Sehen, muss man hellwach gewesen sein, ne? Sonst wird das nicht funktionieren. Nach dieser Offenbarung bekommt Jesaja seine Berufung und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sagte, wem soll ich senden? Wer wird mein Bote sein? Und ich sagte zu ihm, also Jesaja, hier bin ich, sende mich. Ohne lange zu überlegen oder sich auf eine Diskussion mit Gott einzulassen, sagte Jesaja, Gott sende mich. Auch das ist eine Wahrheit. Gott freut sich über Menschen, die unmittelbar auf den Ruf Gottes reagieren. Auch das ist eine Wahrheit. Die nicht anfangen, mit Gott zu diskutieren. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Die nicht anfangen, Dinge in Frage zu stellen, die vom Wort Gottes her klar sind, sondern die einfach gehorsam sind. Und wenn Gott so klar spricht, wem soll ich senden? Und vor Jesaja steht, sich ihm offenbart, dann ist das nur gehorsam und es ist nur richtig, wenn Jesaja sagt, wenn du mich so persönlich rufst, du weißt um meine Schwächen, du weißt um meine Fehler, du weißt um das, was ich kann und das, was ich nicht kann, aber wenn du mich wirklich rufst, Gott, hier bin ich. Sende mich, ohne zu diskutieren, ohne zu fragen. Mose, Wieder ein anderer: Gott wollte Mose nach Ägypten senden, um das Volk Israel, das schon 400 Jahre als Sklaven dort lebte, in eine bessere Zukunft zu führen. Und da lesen wir in 2. Mose 3, Vers 9, da heißt es: Weil nun das Geschrei der Kinder Israels zu mich hinaufgekommen ist und ich auch ihre Bedrängnis gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führst. Mose, auch das lesen wir im Kontext, Mose war durchaus auf der Suche nach dem Gott seiner Väter. Das lehrt uns die ganze Geschichte, die er in Ägypten war, dann die Geschichte bei seinem Schwiegervater. Er war immer auf der Suche nach dem Gott seiner Väter. Er fühlte sich in Ägypten nicht so richtig zu Hause und in Midian ist er auch nie so richtig angekommen. Er suchte immer nach dem Gott seiner Väter. Und nun bekommt er eine Begegnung mit dem Gott, den er immer gesucht hat. Und da heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaak und der Gott Jakobs. Also ich finde das schon sehr gewaltig. Da ist ein Mann, der sucht Gott. Der sucht eigentlich seine Wurzeln. Wo gehöre ich hin? Ägypten, konnte nicht sein. Er war auf der Suche und Gott sah das und spricht ihn an und sagt: Du Mose, ich bin der Gott deiner Väter, den du suchst. Ich bin es, der jetzt mit dir spricht. Und er geht auf die Fragen von Mose ein und sagt: Mose, du brauchst nicht länger suchen, ich stehe jetzt vor dir. Ich bin der Gott, den du suchst, und ich habe jetzt auch einen Auftrag für dich. Und es ist interessant, wie Mose reagiert. Mose sagte: Mein Herr, sende, wem du willst. Auf Deutsch: Herr, lass mich in Ruhe. Bitte such dir einen anderen. Also ich finde das schon. Die Bibel ist ja wirklich so ehrlich, ne? Sie beleuchtet ja alle Facetten unseres Lebens. Da ist nicht nur berichtet von den Glaubenshelden, von den großen Charakteren, die immer Victoria in ihrem Leben hatten, die immer Siege in ihrem Leben hatten, sondern die Bibel spricht ganz offen über Menschen, die berufen sind, die aber auch zugleich in ihrem Herzen erkennen, da ist eine Realität, die möchte ich eigentlich nicht, aber die ist da. Na, und die Bibel blendet das nicht aus. Warum blendet sie das nicht aus? Weil wir in unserem Leben diese gleichen Reaktionen immer wieder haben. Was war der Grund, warum Mose so reagierte? Bei Jona haben wir gelesen, er wollte nicht zusehen, wie Gott sich erbarmt. Da heißt es hier: Bei Mose aber sagte zum Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher kein beredeter Mann gewesen. Auch das finde ich interessant, dass er hier mit Gott in einem Dialog ist und dann ins Feld führt. Ich bin keiner, der da reden kann, dabei redet er die ganze Zeit. Spricht die ganze Zeit mit Gott und sagt: Ich bin keiner, der da reden kann. Und dann lesen wir da auch nicht: Jetzt, seitdem ich mit deinem, ich bin von jeher kein beredeter Mann gewesen, auch jetzt noch nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Zunge. So, was lernen wir aus diesen drei Charakteren? Es gibt durchaus Gründe, aus der Sicht des Berufenen Nein zu sagen. Nur wenn wir um einen individuellen Ruf wissen und Gott zu uns gekommen ist und uns diesen Auftrag vermittelt hat, sei es wie bei Jesaja, durch Träume, durch Vision, sei das persönlich wie bei Jona oder bei Mose. Mose hörte akustisch die Stimme Gottes. Und Gott sagte zu Mose: Mose, ich bin der Herr, dein Gott. und nun gehe und geht nach Ägypten zurück. Er hörte die Stimme Gottes und er ging nicht. Also es gibt durchaus Gründe, warum man nicht gehen will. Ich will nicht sehen, wie du dich erbarmst. Ich kann nicht reden. Es gibt durchaus Gründe, die ein... Bei mir war es, Gerhard, du hast keine Schulbildung. Das sind so viele Dinge, die dir signalisieren, dass das nicht möglich sein könnte. Es gibt durchaus Gründe. Aber wenn wir nicht im Gehorsam darauf reagieren, dann ist die Reaktion Gottes, 4. Mose 4, Vers 14, da heißt es, da wurde der Herr sehr zornig. Also wenn Gott zu uns kommt und mit uns redet und wir immer mit Ausreden da sind, und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurem eigenen Leben, dann wird Gott zornig über unserem Leben. Das gefällt dem Herrn nicht. Sondern Gott sucht Menschen, die gehorsam sind, die ein demütiges Herz haben, die sich beugen und Ja sagen, trotz all den Schwächen. Also ich sag mal so, Gott weiß doch, wen er ruft und wem er einen Auftrag gibt und er kennt doch unsere Schwächen. Er wusste doch, dass Mose nicht reden konnte. Er wusste doch, dass der Jona so komisch drauf ist und dass er eine ganz falsche Gerechtigkeitstheologie hatte. Das wusste doch der Herr. Und trotzdem hat der Herr sie gerufen und hat gesagt, ich habe einen Auftrag für dich. Punkt 4. Warum reagieren Menschen unterschiedlich auf den Ruf Gottes? Da bekommen wir eine Antwort von Paulus im Römer 1, Vers 5. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter den Heiden. Was sich hier wie vieles, was Paulus schreibt, kompliziert anhört, kann man wie folgt übersetzen. Gehorsam gegenüber dem Ruf Gottes speist sich aus dem Glauben oder dem Vertrauen zu Gott, der den Ruf gibt. Glauben und Vertrauen unterordnen sich immer den Ruf Gottes. Da beides bei den Menschen anders ausgeprägt ist, also Glauben und Vertrauen, ist bei jedem Menschen anders. Darum reagieren Menschen auch immer verschieden auf den Ruf Gottes. So kann man im Finale sagen, wie wir reagieren auf den Ruf Gottes, hat immer was mit unserer ganz persönlichen Beziehung zu Gott zu tun. Punkt 5. Berufung. Lotti, wie lange geht das?
Viertel vor.
Punkt 5. Berufung hat seinen Preis. Beispiel. Ich lese den Text aus 1. Mose 12, Vers 1. Da ist die Geschichte von Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Punkt. Der Preis einer Berufung. Hier bekommen wir drei Informationen in diesem Vers. Die erste Information: Gott sprach zu Abraham, das kennen wir von Jona, Jesaja und Mose, darüber haben wir gesprochen. Nun, wie gesagt, ich denke, da sollte sich jeder sicher sein, dass Gott gesprochen hat. Die zweite Info, die wir bekommen, geh aus deinem Vaterland. Es geht hier also nicht um eine Urlaubsreise in den Süden, wo Palmen und Sonne auf uns warten. Ausgehen hat in diesem Kontext die Bedeutung vom Verlassen. Und hier merken wir, es wird sehr persönlich. Gehe aus deiner Verwandtschaft. In unserer postmodernen Gesellschaft hat Verwandtschaft nicht mehr den Stellenwert. Auch ist der Kontakt zu ihnen meistens freundlich, aber doch auch sehr oberflächlich. Das erkennt man spätestens dann, wenn man Begegnungen mit ihnen hat. Und dann merkt man, dass einem der eigene Freundeskreis ein eigentlich näher ist und inspirierender ist als der Umgang mit Verwandten. Aber zur Zeit von Abraham hatte Verwandtschaft noch einen anderen Stellenwert. Verwandtschaft war Familie und Familie war Geborgenheit. Abraham stand eigentlich vor der Entscheidung, das Umfeld zu verlassen, in dem er Ansehen hatte. Hier galt seine Stimme noch was. Zusammenfassend kann man sagen, gehe aus deiner Verwandtschaft, hat die Bedeutung, die Gemeinschaft zu verlassen, die das Sozialsystem ausmachte. Dieses System gab Schutz, Geborgenheit, aber auch innerhalb dieses Systems hatte man seine Pflichten. Man stand bei Gefahr, Verleumdung und aller Art von Angriffen, die von außen kamen, füreinander ein. Gehen aus deines Vaters Haus. Hier ging es bei Abraham um eine soziale Entwurzelung. Verlasse den Ort, wo ein gemeinsames Tragen der Verantwortung da war, den Ort, der zu Hause kulturell und emotional für dich Bestand hatte. Die dritte Information ist, in ein Land, das ich dir zeigen will. Heute gibt es GPS und viele andere Möglichkeiten, sich über andere Länder und andere Kulturen zu informieren. Das alles hatte Abraham nicht. Für Abraham bedeutet in ein anderes Land ziehen eine Reise ins Ungewisse. Und auch heute ist es so, wenn man sich auf die Reise macht, um in ein anderes Land zu gehen, man kann sich informieren. Die Realität ist aber, mit Gott unterwegs zu sein, kann man nicht auf einem Reißbrett vorzeichnen. Glauben und Vertrauen in die Führungen Gottes sollten tief im Herzen lebendig sein. Das Wort aus Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf grüner Aue, er führet mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Diese Worte sollten für jeden, der im Aufbruch ist, nicht nur Information sein, sondern ständige Inspiration. Dritter Punkt, die Stunde des Abschieds. Abraham trifft eine Entscheidung, die nun seine ganze Zukunft prägen wird. Wir wissen nicht, ob ihm diese Entscheidung schwer gefallen ist, ob er lange überlegte oder kurz entschlossen seine Koffer packte. Die Bibel spricht nicht darum. Wir bekommen nur die Information, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hat. Interessant ist, im Neuen Testament finden wir einen ähnlichen Bericht im Lukas 5, Vers 27. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen. Und er sagte zu ihm, folge mir nach. Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm nach. Ich sag mal so, das ist eine Reaktion. Ohne lange zu überlegen, verließ Levi alles, was ihm lieb und teuer war. Das haben wir schon bei Jesaja so gesehen. Ich möchte zum Finale kommen, weil ich werde nicht alle Punkte schaffen. Ich möchte den siebten Punkt noch mit euch beleuchten, Umgang mit Enttäuschungen. Abraham war unterwegs mit Gott gewesen. Er zog aus seinem Vaterland. Er folgte dem Ruf Gottes. Er war gehorsam. Und nach einer gewissen Zeit drehte sich auch im Leben von Abraham seine Einstellung zu Gott. Und Gott kam zu ihm noch einmal in der Zeit, als er so frustriert war. Abraham war enttäuscht, dass das, was eigentlich an Verheißung angekündigt war, ausgeblieben ist. Wir kennen die Geschichte, Gott hat Abraham verheißen, du sollst Vater vieler Völker werden. So ging Abraham raus mit dieser Verheißung, mit diesem Rückenwind, zog er aus und vertraute Gott. Gott, wenn du das gesagt hast, dann wird das in Erfüllung gehen. Es entwickelte sich anders. Er wurde nicht Vater vieler Kinder, sondern die biologische Uhr, die arbeitete gegen ihn. Und er musste feststellen, da ist auf der einen Seite der Ruf Gottes, die Zusagen Gottes, du wirst Vater vieler Völker werden. Und auf der anderen Seite merkt er, Mensch, ich werde mehr älter. Und die biologische Uhr, wo das eigentlich noch möglich wäre, würde irgendwann mal ablaufen. Und wir kennen dann auch die Reaktion von Abraham. Also Abraham war sehr enttäuscht gewesen. Und dann kam Gott zu ihm und sprach nochmal zu ihm und sagte, Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein Lohn wird sehr groß sein. Hier in diesem Vers, da müssen wir sehr gut hinschauen. Dieser Satz, dein Lohn wird sehr groß sein, darüber sollten wir nachdenken. Ohne es irgendwo auch als Reaktion wahrzunehmen, fing Abraham Gott Vorwürfe zu machen. Abraham sagte, Herr, was willst du mir denn geben? Ich gehe ohne Kinder dahin und Eliezer von Damaskus wird mein Besitz nehmen. Was sagt Abraham hier? Er sagt hier, lieber Gott, bevor du mir etwas weiteres versprichst, mach doch erstmal die erste Verheißung wahr. Das ist das, was Abraham hier sagt. Du hast mir versprochen, du wirst Vater vieler Kinder sein. Gott, schau doch mal, meine Frau, schau doch mal mein Leben. Biologisch gesehen unmöglich. Und nun kommt Gott zu ihm und sagt hier, dein Lohn wird groß sein. Und Abraham spricht hier zu Gott und sagt, bevor du mir hier noch eine andere Versprechung machst, eine andere Verheißung machst, Gott, mach doch erstmal das Erste, was du mir versprochen hast, mach das doch mal wahr. Das ist eigentlich der Punkt, von dem wir hier sprechen. Nun, Gott kam so zu Abraham und das Einzige, was Gott in der Anfechtung von Abraham gemacht hat, er wiederholte die Verheißung, die er Abraham schon vorher gemacht hat. Abraham zu einem großen Volk zu machen. Und hier lasst mich kurz was persönlich sagen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich in meinem Leben gezweifelt habe. In Brasilien. Wie oft ich geweint habe. Wie oft ich zu Gott gefleht habe. Weil das, was ich an Versprechungen, Verheißungen von Gott bekommen habe, nicht eingetroffen sind. Und auch ich fing an, mit Gott zu hadern, weil sich Erfolg nicht eingestellt hat. Und ihr glaubt gar nicht, wie tröstend es sein kann, wenn Gott oder Geschwister einfach wiederholen, was am Anfang schon immer war. Es ist der Herr, der dich berufen hat. Es ist der Herr, der dich berufen hat. Das kann man so schnell vergessen, wenn sich Erfolg nicht einstellt. Wenn da Enttäuschungen sind, wie auch bei Abraham. Und wenn dann Geschwister da sind, die dann sagen, Gerhard, ist es egal, Gott hat dich gerufen. Es ist der Ruf Gottes, der hinter dir steht. Das gibt so viel Kraft, auch weiterhin mit Gott unterwegs zu sein. Ich möchte jetzt im Finale, weil die Zeit ist wirklich dann auch begrenzt, ich möchte euch ein paar Männer Gottes vorstellen, die gegangen sind, die den Ruf Gottes gehört haben, aber dann auch Erfahrungen gemacht haben, die sehr subjektiv sind. Sie selber haben sie als schmerzhaft empfunden, als real empfunden, aber im Nachhinein waren ihre Erfahrungen subjektiv gewesen, weil Gott hat aus ihrem Leid etwas Großes gemacht. Und da möchte ich euch ein paar Persönlichkeiten vorstellen. Da haben wir zunächst einmal der heilige Bernardus. Er war einer der großen Reformatoren. Er sagte von sich und seinem Dienst, und das könnt ihr gerne mitschreiben, dieser große Reformator, er sagte, ich habe meine Bestimmung nicht erfüllt. Meine Worte und meine Schriften haben ihr Ziel nicht erreicht. Was ist hier zu sehen? Große Frustration. Etwas Ähnliches lesen wir von Jesus. Da heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch da Frustration. Johannes Calvin, Alles, was ich tat, war wertlos. Die Gottlosen werden über meinen Dienst lachen, aber ich wiederhole es noch einmal. Alles, was ich tat, war wertlos. Calvin, der die Lehre von der Souveränität Gottes und die Schriften von Paulus verstand wie kein anderer, er sagte, alles, was ich tat, war wertlos. Livingstone, von dem wir auch jetzt die Tage schon gehört haben, der 32 Jahre als Missionar in Afrika gearbeitet hat, er sagt, alles, was ich tat, hat nur dazu geführt, dass der Sklavenhandel in Afrika groß wurde. Mein Missionsdienst bringt auch nach 32 Jahren noch keine Frucht. Alle Mühe scheint vergebens zu sein. Ich habe umsonst gearbeitet. Der große Livingstone. George Boving, der Indienmissionar, er schreibt, ich bin der größte Taugenix der Gemeinde. Gott schlägt mich und demütigt mich mit Enttäuschungen. Er baut mich auf, dann lässt er es zu, dass ich wieder ermutigt werde. Ich würde gerne neben Hiob sitzen und ich kann mich mit Elia identifizieren. Meine ganze Arbeit war vergebens. Hier sind Menschen, sie haben den Ruf Gottes gehört. Sie haben wie Jesaja geantwortet, hier bin ich. Am Ende ihres Dienstes war in ihren Augen kein Erfolg zu sehen. Ihr Hingehen und ihr Dienen war für sie Frustration oder nicht von Erfolg gekrönt. Oder jedenfalls, das kann man sagen, litten sie unter solchen Anfechtungen und Phasen der Frustration und Depression. Oder Jesus, über seinem Leben war eine große Berufung. Da heißt es, ich habe dich zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil sein solltest bis an das Ende der Erde. Was lesen wir von der Mission Jesu? Von da an verließen ihn viele seiner Jünger und folgten ihm nicht mehr. Am Ende wurde er sogar von seinen 12 Jüngern verlassen. Das Gesetz von Saat und Ernte, damit muss ich dann schließen, weil ich kann das jetzt nicht so stehen lassen, dass Menschen frustriert waren und ihren Dienst am Ende nicht erfüllt haben. Damit kann man nicht schließen, sondern ich möchte jetzt in der Rückschau Folgendes erklären. Das Gesetz von Ernte, Saat und Ernte, ist immer zeitversetzt. Ja, vom Sehen bis zum Ernten vergeht immer eine Zeit. Und so ist es auch geistlich. Bernardus, der große Reformator, der von sich aus sagte, mein Dienst war umsonst gewesen, im Rückspiegel gesehen, war er im Vatikan eine Leuchte seiner Zeit und er war der Ratgeber der Päpste und Schiedsrichter der Fürsten gewesen. Calvin reformierte neben Martin Luther die spätmittelalterliche Kirche. Auf ihn berufen sich heute noch mehr als 80 Millionen reformierte Christen. David Livingstone, sein Dienst in Afrika und für Afrika ist weltweit bekannt. Er wird der Vater aller nach ihm kommenden Missionare genannt. George Boving, sein Dienst war eine Grundlage einer großen Erweckung in Indien. Und von Jesus heißt es, heute ist die Bibel das meistgedruckte Buch der Welt. Die Gemeinde Jesu ist weltweit gewachsen. Seine Lehren, seine Ethik finden sich in vielen Grundgesetzen. Westlicher Staaten. Was möchte ich damit sagen im Finale? Es gibt Situationen, wie auch diese Männer berichten, sie sind frustriert. Sie sehen nicht die Frucht ihrer Arbeit. Sie sind enttäuscht, entmutigt. Am Ende bleibt es wahr. Wenn Gott ruft, dann sind wir nicht verantwortlich für die Ernte. Wir sind nicht verantwortlich für die Ernte, sondern unsere Verantwortung liegt darin, zu gehen und zu verkündigen. Das haben die Männer gemacht, von denen wir gelesen haben, der Bernardus, der Calvin, der Livingstone, wie sie alle hießen, sie sind gegangen. Sie waren frustriert, weil in ihrer Generation nicht viel zu sehen war, aber im Rückspiegel, wer die Christenheit ohne ihren Dienst, den sie getan hat, in ihren Ländern, nicht das, was wir heute an Frucht sehen.
Darf ich da was sagen? Also die Livingston und wieder der Bernhard und wieder, die haben alle ihre Sätze an der Calvin auch mit. Alles, was ich tat, alles, was ich tat. Ja, die gucken, was sie gemacht haben, aber nicht, was Gott daraus machen wird. Das können sie ja gar nicht wissen, aber sie haben nur auf sich geguckt, was sie gemacht haben. Deswegen waren sie frustriert. Ist natürlich einfach zu sagen, sind ja alle so, aber das ist doch der Grund.
Naja, sie haben in der Realität ihr Leben analysiert, ihren Dienst analysiert und das mit dem Auftrag, den sie bekommen haben, verglichen.
Ja, sie dachten, dass Gott alles in ihrem Leben erfüllt. Ja, aber hat sie, wie du sagst.
Am Ende ist das so. Ne? Sie waren sehr ich-konzentriert, aber davon können wir uns am Ende auch nicht freimachen.
Nee, das sag ich ja.
Davon können wir uns am Ende auch nicht freimachen. Und so möge Gott uns helfen.